Hallo zusammen, ich hoffe, Sie hatten gechillte und interessante und aufregende Weihnachtstage und Ferien. Ich auch. Und vor allem hatte ich viel Muße, mich durch neue Literatur und Studien zu fräsen. Die Ergebnisse dieser Überdosis werde ich diesmal entlang folgender Leitplanken durch meinen Podcast schleusen. Zuerst haue ich ein paar Bemerkungen zu künstlicher Intelligenz raus, die abseits des Mainstream-Geblubbers über die Vernichtung von Arbeitsplätzen und Überflüssigwerden des Menschen einfach gemacht werden müssen. Der Hauptteil ist dann wieder meinem Hauptinteressengebiet, den Beziehungen der Partnerschaft und der Familie gewidmet. Und zum Ausklang orgle ich wild durch die News von skurril bis empörend, von romantischen Vorlieben über empörende Diskriminierungserfahrungen bis hin zum erstaunlichen Rückgang atypischer, unregelmäßiger Arbeitszeit. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie auch 2024 neugierig und bereit zum Staunen über die wunderbare Welt der Sozialwissenschaften. Der nächste Podcast kreist dann in ein paar Wochen, brumm, 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 um das gute Leben. Zur künstlichen Intelligenz. Im Verbund mit dem Buzzword Digitalisierung ruft eine Reihe von Bildern in unseren Köpfen auf. Wissenschaftliche Hausarbeiten, die von ChatGPT-4 verfasst werden, arbeitslose Symbolarbeiter, Verdrängung der menschlichen Vorherrschaft auf diesem Planeten, Durchbrüche in der Krankheitsdiagnose. Viel weniger in der Öffentlichkeit kursieren demgegenüber zwei ebenso relevante Dimensionen der KI. Erstens die gewaltige und oftmals ausbeuterische und anstrengende menschliche Feinarbeit hinter der Sprach- und Bilderkennung. Zweitens die Grenzen der KI, die auch durch den gewaltigen Energieaufwand der Server verursacht werden. Der Journalist Josh Jescher hat sich im Novemberheft des Merkur ausführlich mit den Arbeitsbedingungen in der KI-Branche auseinandergesetzt. Er hält unmissverständlich fest, hinter jedem noch so beeindruckenden KI-System stehen Menschen. Eine große Anzahl von Menschen, welche die Trainingsdaten für die KI annotieren, also bewerten und einordnen und die Daten weiter spezifizieren, wenn die Algorithmen versagen oder daneben liegen. Nur die Unternehmen nämlich, die sich den Kauf dieser Daten leisten können, haben eine Chance im Wettbewerb. Das wissen wir alle, wenn wir unser Handy morgens öffnen. Und wer an die Daten herankommt, hat ein großes Interesse daran, sie vertraulich zu behandeln. Das bedingt, dass meist wenige darüber Bescheid wissen, welche Informationen das Verhalten dieser Systeme prägen und noch weniger darüber, welche Menschen diese Informationen verarbeiten. Der kürzlich verstorbene Anthropologe David Graeber hat den Terminus Bullshit-Job geprägt. Er umschreibt mit diesem etwas derben Ausdruck Arbeit ohne Sinn und Zweck, Tätigkeiten, die eigentlich längst automatisiert sein sollten, dies aber aufgrund von Bürokratie und Ignoranz einfach noch nicht sind. KI-Jobs sind nun nach Ansicht des Redakteurs für Investigatives eine Art Hybrid von sonstigen Bullshit-Jobs. Eine Sorte von Arbeit, die Menschen gern automatisiert sehen und die von vielen oft für bereits automatisiert gehalten wird, die aber immer noch von Menschen erledigt werden muss. Die Arbeit hat durchaus Sinn und Zweck, allerdings haben die, die sie verrichten, in aller Regel keinen blassen Schimmer, welchen. Im weiteren Verlauf seiner Enthüllungen zeigt der Autor, der KI-Boom unserer Tage parasitiert von mühsamer und dumpföder Arbeit ohne Ende. Und es arbeiten im Schatten der großen Unternehmen immer mehr Menschen über den ganzen Globus verteilt. Neben dem Druck durch ausbeuterische Arbeitsverhältnisse verlangen die Unternehmen, welche die Daten kaufen, strenge Verschwiegenheit. Annotationen, also die menschliche Überprüfung und Korrektur der Leistung der KI, geben nämlich zu viel Preis über die Produkte, die damit entwickelt werden. Die Datenprüferinnen, die Annotatoren, werden immer wieder dazu angemahnt, niemandem etwas über ihre Arbeit zu erzählen. Darum existieren auch keine genauen Zahlen, wie viele Menschen diese Jobs machen. Es ist schon erstaunlich, wie stark noch der Einfluss einfacher menschlicher Sortierarbeit ist. Wege der Automatisierung sind oft unergründlich. Noch vor einigen Jahren wurde beispielsweise vorausgesagt, künstliche Intelligenz würde den Beruf des Radiologen, also des Röntgenarztes, überflüssig machen. Als dies nicht eintrat, ging man davon aus, dass Radiologen KI zumindest als Werkzeug nutzen würden. Keines von beiden ist Realität geworden. Warum? Nun, KI ist sehr gut in bestimmten abgezirkelten Aufgaben und das führt dazu, dass die Arbeit aufgeteilt und auf ein System aus spezialisierten Algorithmen und ebenso spezialisierten Menschen verteilt wird. Ein KI-System kann in der Lage sein, Krebs zu erkennen, aber nur auf einer bestimmten Art von Bildern, die eine bestimmte Art von Maschine herausgegeben hat. Deshalb braucht man einen Menschen, der überprüft, ob die KI mit der richtigen Art von Daten gefüttert wird. Und es braucht vielleicht einen weiteren Menschen, der das Ergebnis überprüft, bevor er es an eine andere KI weitergibt, die einen Bericht schreibt, der an einen weiteren Menschen geht und so weiter. Nicht Abschaffung, sondern Veränderung der Arbeit durch KI also. Die Akte der Datenüberprüfung, die Annotationen werden nach Stückzahl bezahlt, die Nachfrage nach ihnen ist hoch variabel und wenig vorhersehbar und der Lohn ist seit Einführung der Arbeitsform gesunken. Also nicht nur ein Bullshit-Job, sondern auch ein schlecht bezahlter Job. Schöne neue Welt? Wohl eher nicht. Max Grünbeck hat weitere Aspekte in der FAZ vom 3. Januar zusammengetragen. Er schreibt so, dass die Bilderkennung, die beispielsweise für medizinische Diagnosen und autonomes Fahren hochrelevant ist, ein extrem aufwendiges Verfahren darstellt. Für jede Halbierung der Fehlerquote benötigt man das 500-fache der Rechenzeit. Ein echter Durchbruch sei für 2025 prognostiziert, aber es wird so viel Energie dafür gebraucht werden, wie für die ganze Stadt New York innerhalb eines Jahres anfällt. Ganz nebenbei macht er die Unersetzlichkeit menschlichen Draufguckens auf die Resultate künstlicher Textproduktion aufmerksam. Jeder Imitationsversuch wird weiterhin einem menschlichen Urteil und einem damit einhergehenden Lektorat unterworfen sein. Aus dem Künstler wird zunehmend ein Kurator, dessen Funktion es ist, unterschiedliche kulturelle Sphären miteinander in Kontakt treten zu lassen. Tröstlich, oder? Kommen wir zum zweiten Thema, die Ökonomisierung der Familie. Familie gilt ja gemeinhin als Ort des Privaten und Intimen. Und wir Soziologen als Mythenjäger müssen ja immer wieder rufen, halt, es gibt auch eine öffentliche Seite von Familie. In zwei lesenswerten Sammelbänden wird der Mischmasch von öffentlich und privat absolut lesens- und nachdenkenswert aufs Korn genommen. Anja Schierbaum und Kolleginnen gehen der Frage nach, Familie wozu? Und Dorit Funke und Franziska Krüger konstatieren schon im Titel die Ökonomisierung des Sozialen. Familie habe man schon seit langer Zeit seitens des Staates und anderer Institutionen eben gar nicht in Ruhe gelassen, so die Generalthese. Eine regelrechte Verstaatlichung der Familie entwickelte sich demnach parallel zur zunehmenden Intimisierung. Dies kann an unterschiedlichen Sachbereichen exemplarisch aufgezeigt werden, beispielsweise an der Gesundheit, wie Heike Olbrecht dies tut. Der konzeptionelle Hintergrund: lange Zeit ignoriert wurde vor der Covid-Pandemie die Zuständigkeit der Familie für Fragen der Gesundheitsförderung, Krankheitsbewältigung und Pflege. Bereits vor der Covid-Pandemie aber erbrachten Familien den größten Teil der Bewältigung von krankheitsförmigen Ereignissen. Zugespitzt gesagt können Familien als Produzentinnen von Gesundheit verstanden werden. So werden auch viele Appelle an sie für einen gesunden Lebensstil direkt an sie adressiert. Dennoch, lange Zeit wurden diese Leistungen nicht wertgeschätzt. Seit einigen Jahren lässt sich parallel dazu eine stetige Ausweitung der Gesundheitszone und Intensivierung der Medizin- und Gesundheitsdiskurse beobachten. Wir leben gewissermaßen in einer Gesundheitsgesellschaft, wie das die Medizinsoziologin Ilona Kickbusch schon 2014 diagnostiziert hat. Und an die Familie werden in diesem Zusammenhang immer umfassendere Forderungen nach einer total übergreifenden Orientierung am Leitwert Gesundheit gerichtet. Insbesondere die Kinder in den Familien stehen im Fadenkreuz einer Phalanx von gutmeinenden Pädiatern, Gesundheitswissenschaftlern und Politikern. Dies zeigt sich, wie schon gesagt, im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit. Frühe Hilfen sind so betrachtet eben nicht nur eine Hilfe, sondern Teil eines engmaschigen Netzes zur Kontrolle der richtigen gesundheitlichen Lebensführung privater Lebensformen. Forciert werden diese Tendenzen dadurch, dass ganz auf der Linie eines entgrenzten Optimierungsdenkens, schneller, besser und so weiter und so fort, krankheitsbedingte verminderte Leistungsfähigkeit, auffälliges Verhalten, aber auch abweichende Körpermerkmale pathologisiert und pädagogisiert werden. Entscheidend ist nun, alle gesellschaftlichen Bereiche, insbesondere auch die Medizin und Bildung, werden zunehmend in einer ökonomischen Perspektive im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit beurteilt. Das erfahren wir jeden Tag. Controlling und Evaluation im Quadrat und überall. Daraus gehen aber Erwartungen an die kleinen und großen Individuen hervor, Leistung und konkurrenzfähig, durchsetzungsstark und resilient zu sein, beziehungsweise diese Fähigkeiten selbst zu erwerben und zu steigern. Selbstoptimierung wird zur selbstverständlichen Anforderung. Eltern müssen dies schon früh in die Generationenkette weitergeben. Kinder werden verstärkt, wie so oft, als Humankapital betrachtet. Gesundheit und Bildung werden in der Familie zu Feldern der permanenten Wissensaneignung und fleißigen Investition. Aber Achtung, auch die Humanwissenschaften arbeiten hier fleißig mit. Kommen wir abschließend zu Vermischtes. Romantische Vorlieben. Wie stellen sich Frauen den Partner oder die Partnerin ihrer Träume vor und verändern sich die romantischen Präferenzen mit dem Alter? Das hat ein Forschungsteam unter der Leitung von Forschenden der Universität Göttingen untersucht. Die Studie zeigt, dass heterosexuelle Frauen mit höherem Alter vermehrt einen selbstbewussten und durchsetzungsfähigen Partner bevorzugen. Ihr Alter steht zudem im Zusammenhang mit der beim Partner erwünschten Absicht, Kinder zu bekommen und aufzuziehen. Bis zum Alter von 28 Jahren ist es den Frauen konstant wichtig, dass ihr Partner Vater sein oder werden möchte. Danach nimmt die Bedeutung ab. Ganz entgegen vielen sozialwissenschaftlichen Prognosen. Das Normalarbeitsverhältnis ist wieder auf dem Vormarsch. Atypische Beschäftigung geht zurück. Das meldet das Hans-Böckler-Institut. Machten Minijobs, Leiharbeit, befristete Beschäftigung oder kurze Teilzeit im Jahr 2007 noch knapp 27% der Beschäftigungsverhältnisse aus, waren es 2022 nur noch gut 21%. Neben der besseren Lage am Arbeitsmarkt hat die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns dazu beigetragen, unsichere Jobs zurückzudrängen. Und zuletzt, zwischen dem religiösen Glauben und dem Wunsch, Kinder zu bekommen, gibt es einen engen Zusammenhang. Dies hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in einer neuen Studie gezeigt. Demnach äußern religiöse Mädchen und Jungen im Alter von 15 Jahren im Schnitt 2,1 Kinder bekommen zu wollen. Bei Gleichaltrigen ohne religiösen Bezug sind es mit 1,7 deutlich weniger gewünschte Kinder. Ich hoffe, Sie haben die ein oder andere Anregung erhalten.